Da sind wieder mal der Doreen und Sandra mit dem Podcast «Auf dem Weg zur Anwältin».
Genau, und morgen hast ja du die Anhörung vor dem ZMG, wo wir in einem vorangehenden Podcast besprochen haben. Mhm. Hast du dir schon überlegt, was die Argumentation sein wird?
Wow, nein. Also, mal eben, wir werden wahrscheinlich, ich könnte mir das jetzt vorstellen, halt nicht ganz darum herumkommen, dass er vielleicht mal muss rein, aber weil wir bis jetzt ja die Akten auch noch nicht gesehen haben, können wir auch noch nicht die Qualität der Beweise beurteilen und wir hoffen halt darauf, dass es die eben tatsächlich nicht gibt.
Also man muss sagen, es geht, der Verdacht ist auf gewerbsmäßige Diebstähle. Man hat dann zwar sehr viele Sachen in Taschen festgestellt, aber die Taschen sind offensichtlich nicht unserem Klient, sondern er hat der Person, die die Taschen auf sich hatte, soll er weitere Gegenstände gegeben haben. Wenn man jetzt mal nur das nimmt, was er an Gegenständen ihm gegeben hat, muss man sagen, wir haben Bagatelldelikt.
Genau.
Also wir sind bei irgendwelchen behaupteten oder mutmaßlichen Diebstählen im Bereich von 1'000 bis 2'000 Franken. Also da muss man sagen, bereits grundsätzlich vor dem Hintergrund von der Verhältnismäßigkeit kann man jemanden in Haft nehmen, um ein Delikt aufzuklären von 2'000 Franken. Jetzt ist die Frage, ist der dringende Tatverdacht, bezieht sich das nur auf die Gegenstände, die er ihm übergibt, oder aufs Ganze? Das wird einmal eine Diskussion sein, die man muss führen muss. Hat es Bagatellcharakter, ja oder nein? In meinen Augen gibt es keinen Anhaltspunkt, dass er mit dem Ganzen involviert ist. Bis heute, oder? Die haben uns jetzt in der Einvernahme auch die Beweismittel vorlegen. Ich habe jetzt kein Beweismittel gehört, wo man kann sagen kann, mal der dringende Tatverdacht lässt sich begründen aufs Ganze, sondern höchstens auf das, was er soll übergeben haben. Also würde ich das im Rahmen vom dringenden Tatverdacht diskutieren, auf was bezieht sich der wirklich und dann im Rahmen von der Verhältnismäßigkeit die Verhältnismäßigkeit auf das diskutieren, wo eben der dringende Tatverdacht begründet und nicht einfach auf alles.
Genau, und dann reden wir halt eben von relativ wenig Geld im Vergleich zu einer Inhaftierung.
Genau, also kann man für ein Vermögensdelikt von 2'000 Franken jemanden inhaftieren und für wie lange, falls man zu dem Schluss kommt. Und das Zweite, was wird interessant sein, bis jetzt haben wir immer nur gehört, die Polizei habe beobachtet, wie er Gegenstand am anderen gegeben hat. Wir haben keinen Beweis gesehen.
Also scheinbar gäbe es die.
Ja.
Aber gesehen haben wir sie nicht.
Nein, ja. Genau. Also wenn es Videoaufnahmen gibt, reine Behauptungen langen nicht für Begründung von einem dringenden Tatverdacht. Also entweder liegt die Videoaufnahme bei, was keinen Grund gibt, warum die nicht beilegen soll. Weil das hast du ja schnell übergespielt. Und dann sieht man mal die Aufnahme, ob das wirklich so ist. Und das Zweite ist, dass das allenfalls die Polizei, die das will, beobachtet hat, das auch entsprechend festgehalten hat. Und falls nicht, sind das aktenmässig nicht überprüfbare Ausführungen. Und dann kann man damit den dringenden Tatverdacht nicht begründen. Also nur weil in einer Einvernahme die Frage kommt, wir haben dann beobachtet, was sagen sie dazu, erlangt sicher nicht, um einen dringenden Tatverdacht zu begründen. Also ich bin gespannt eben auf die Festhaltung von dieser Beobachtung. Und so oder anders wird man müssen Verhältnismäßigkeit, also zuerst den dringenden Tatverdacht und nachher die Verhältnismäßigkeit diskutieren. Was die Haftgründe an sich anbelangt, ist klar, es besteht Fluchtgefahr, er ist ein Ausländer ohne Bezug zur Schweiz und Kollusionsgefahr, wenn sich der dringende Tatverdacht begründen lässt, haben wir auch Kollusionsgefahr. Also ich würde jetzt in so einem Fall zu den Haftgründen an sich gar nichts sagen, sondern nur zum dringenden Tatverdacht und zur Verhältnismäßigkeit. Mhm. Also gut, ich finde es ja. Einen spannenden Fall und ich finde, da kann man auch etwas holen.
Wir probieren es, ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also schlag vor, du hast das mal vorbereitet und dann können wir das gerne nochmal diskutieren und schauen. Das ist immer, wenn zwei drüber gehen und nachdenken, kommt es sicher gut.
Ja, hoffen wir es, ja. Gut.
Und das ist jetzt ein Fall, wo wir eben die Beweismittel nicht antizipieren können. Also wir können jetzt nicht vorweg, ich würde in so einem Fall jetzt nicht vorweg mit einer Stellungnahme rein, weil ich ja nicht ganz sicher bin, was jetzt in den Akten ist. Also ich würde jetzt da eine Stellungnahme vorbereiten und dann vor Schranken vortragen.
Ja, und halt allenfalls
Anpassen, ja. Ja, ja, allenfalls auch mit Varianten arbeiten, dass man halt zwei Varianten dabei hat, je nachdem, wie sich denn das präsentiert aus den Akten. Aber mein Bauchgefühl sagt, da ist nicht viel rum. Und dann bin ich gespannt, ob es dann, wenn es wirklich nicht viel rum ist, ob es das ZMG, das Zwangsmassnahmengericht, quasi sagt, ja, das ist jetzt wirklich zu wenig. Weil am Anfang hat man natürlich dann immer Tendenz zu sagen, ja, es ist wenig, aber jetzt, es lange gerade noch.
Ja.
Und dann gibt man der Staatsanwaltschaft ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn man sagt, ja, es ist ein bisschen wenig und es lange gerade noch, dann wäre aber schon zu erwarten, dass man das befristet. Und zwar knapp befristet. Also wenn man da eigentlich muss sagen, ja, eigentlich haben sie ja nichts, okay, dann kann man nicht einen Monat geben.
Genau, dann würde man es kurz befristen halt ja, nein, doch machen, würde. Aber...
Das Gericht sollte kurz befristen, um ein bisschen Nachdruck, mit Nachdruck zu sagen, hey, jetzt wenn wir aber schon ein bisschen mehr sehen, weil wir müssen die Verantwortung tragen, dass wir jetzt den inhaftieren, der hat Diffus, der steckt uns das ganze Gefängnis an, es ist für alle ein Risiko, oder es gibt viele Gründe, um jetzt einfach vorwärts zu machen.
Je kränker, dass man ins Gefängnis kommt, desto schneller kann man raus. Ist das Quintessenz?
Nein, aber ich muss vorstellen, der ist schwer krank, der ist jetzt dort, das ist sicher nicht die richtige Umgebung.
Nein, sicher nicht.
Es ist niemandem dient, wenn jetzt du einfach den mal wegsperrst und dann, ja, ja, schauen wir dann mal.
Mhm. Nein, jetzt schauen wir eben das nicht, dass es gar nicht passiert.
Ja, ja, nein, ich tue jetzt mehr aus der Tendenz, die ich halt beobachte, dass man im Zweifel eben einen rein tut. Und das müsste eben umgekehrt sein. Im Zweifel tut man eben die Leute nicht rein.
Zumal man ja eben auch viele andere Möglichkeiten hat, den gewissen von diesen Gefahren zu begegnen.
Mit der Ersatzmassnahme?
Genau.
Ja. Ja, das ist wie noch zu wenig bekannt, da vertraut man zu wenig. Und ich muss sagen, ich mache jetzt 15 Jahre, das sind Leute, die mal rauskommen, wirklich flüchten. Ich glaube, die Justiz stellt sich das viel zu leicht vor. Weil flüchten heisst wirklich Zelt abbrechen. Du bist dann, wirst gesucht. Du kannst dann nicht einfach in die Pflege kommen und deine Verwandten kommen besuchen. Also eben, ich habe das noch fast nie erlebt, dass dann einer wirklich flüchtet. Und wenn es flüchtet, dann werden sie meistens relativ schnell wieder festgenommen. Also das ist so oder anders nicht Erfolgsversprechen. Und das Gleiche ist auch mit Kolludieren. Ich meine, da brauchst du eigentlich so viel Geschick und meistens hast du ja Einvernahme auch schon festgelegt. Also auch das Kolludieren, das wird völlig überbewertet, was da möglich ist.
Ja, das glaube ich, dass es gar nicht so simpel ist. Eben, ich meine, man merkt es jetzt ja nur schon mit, hey, wenn wir doch in dieser Einvernahme etwa in die Richtung gehen und dann erzählt jemand eine ganz andere Geschichte. Und das muss ja dann noch schwieriger sein, weil es dann mehrere involvierte Personen sind, die das gleiche Falsche ja, in dem Fall von der Kollision erzählen.
Ja, ja, und alle haben ja schon mal ausgesagt. Also es langt ja nicht, um zu sagen, ah ja, ich bin es, der ist es gewesen und nächstes Mal kommt er, nein, der ist es nicht gewesen. Also so einfach ist es ja nicht. Und im Gegenteil, es verstärkt ja dann fast den Verdacht. Also auch da, so, man müsste ja wirklich bei diesen Haftentscheiden anschauen. Okay, man, Kollusionsgefahr. Ja, für was konkret soll eine Kollusionsgefahr sein? Und die Aussage allenfalls, also weißt du, man muss viel konkreter machen und nicht einfach so, ja, Kollusionsgefahr, lässt sich so ring sagen. Aber es müsste spezifisch betreffend dem Zeugen ist Kollusionsgefahr gegeben, weil. Also das ist da, es ist viel zu schwammig, zu wenig exakt, dass man wirklich dieser Verantwortung auch gerecht würde.
Ja, gell, ich will nicht reinreden. Auf der anderen Seite ist halt wirklich halt auch nicht nur auf unserer Seite, sondern auch für das Gericht. Man hat sehr wenig Informationen zu dem Zeitpunkt. Ich stelle mir es eben schon auch gerade noch schwierig vor, die Sachen so spezifisch zu machen, weil du ja selber auch noch relativ jetzt
vielleicht
wenig
nicht
weißt.
Am Anfang. Nein, ich gehe mit dir einig. Nicht am Anfang, aber es müsste dann schon eine Verdichtung stattfinden. Und es wäre dann schon zu erwarten, dass man sagt, nicht immer, es ist Kollisionsgefahr. Ja, theoretisch ist immer Kollisionsgefahr, sondern konkret betreffend der Person, die man noch nicht können befragen will, besteht Kollisionsgefahr.
Ja, nein, das stimmt sicher. So im Laufe des Ganzen muss man dann konkreter werden.
Aber das passiert eben leider nicht. Und darum sind unsere Gefängnisse voller Leute. Unsere Untersuchungsgefängnisse.
Ja.
Oder der Staatsanwalt würde jetzt da ganz anders argumentieren, aber das Gericht ist weil in der Mitte. Und ich habe das Gefühl, die verstehen sich sehr oft als eine weitere, die verstehen sich eher auf der Seite des Strafverfolgers als staatlicher Vertreter, als auf der Seite vom Garant für persönliche Freiheit, für andere Grundrechte. Man sieht viel zu wenig, was so eine Haft auslöst bei den Leuten, dass die nachher schuldig oder nicht schuldig nachher gebrochen und gestört sind. Und das ist ja auch nicht der Sinn von diesem Zwangsmittel.
Das finde ich wirklich einen guten Punkt. Ich glaube, dass manchmal sieht man ein bisschen zu wenig den Mensch. Und klar, es ist oft eine beschuldigte Person, die einen riesen Seich vielleicht gemacht hat, aber man sollte einfach wirklich, dann, ich meine, schlussendlich im Sachentscheid reden wir genau auch über den Täter und nicht nur über die Sache. Und das sollte halt wie auch schon ein bisschen früher passieren, dass man über die Person und über die Auswirkungen, die so etwas aufs Leben von einer Person hat, einfach auch über die nachdenkt, dass man die ein bisschen im Hintergrund hat. Job das, und Wohnung und Familie,
ja, also Wahnsinn.
Das ist schwierig halt.
Wahnsinn, was da mal kaputt geht. Und ich glaube, es liegt eben auch daran, als Verteidiger bist du viel näher bei den Leuten. Also du hast die brüllenden Angehörigen, du hast den gebrochenen Klienten, du im Gefängnis, du merkst, dass alle Medis nehmen, mit zum ruhig gestellt werden. Alle haben Schlafprobleme. Und als Gericht, du hast in der Gerichtsverhandlung schnell die Person, 2-3 Stunden. In einer Haftanhörung hast du eine halbe Stunde höchstens.
Nein, das ist es so. Sie haben wie gar keine Chance, um den Menschen kennenzulernen.
Sie sind viel weiter weg und dann wirkt es ja auch nicht so schlimm. Und meistens sind sie dann vor Gericht, ja, wie geht es ihnen gesundheitlich? Ja, mir geht es gut. Oder? Also es ist so, nein, vorher in der Zelle ist es gar nicht gut gegangen und jetzt musst du dich da nicht zusammennehmen. Oder? Man nimmt sich dann immer zusammen, ja, und man will der starke Mann sein. Aber durch das wird das völlig bagatellisiert, was das eigentlich bedeutet.
Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, das lässt sich aber irgendwie nicht so wirklich auflösen. Ich habe schon mega viel über das nachgedacht, weil das ist das, was mir am meisten auffällt, dass jetzt plötzlich so der Mensch und sein Umfeld so extrem relevant wird, eben weil du den Kontakt mit all denen hast. Aber auf der anderen Seite, man kann ja nicht Behördenmitglieder dazu bringen, so viel Zeit mit diesen Leuten zu verbringen.
Nein, aber sich einfach das bewusst machen, was man mit so einem Entscheid auslöst. Und das muss in die Verhältnismäßigkeitsabwägung einfließen.
Ja,
und es ist eben nicht einfach ein Satz, die Verhältnismäßigkeit ist im jetzigen Verfahrensstand noch gegeben. Nein, man hat auch da abzuwägen, was ist mit Wohnung, was ist mit Job, was ist mit Gesundheit, was ist mit dem Kind. Und dann misst man das am Delikt und am Tatverdacht. Und dann muss man sagen, okay, das Delikt oder der Stand der Ermittlung ist jetzt so weit, dass eben die Haft nicht mehr unbedingt braucht, einfach nicht mehr verhältnismäßig ist.
Ja, man muss, an dem müssen wir vielleicht noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen konkreter werden, dass wir auch wirklich mehr anschauen.
Ja, das Primat ist auch ein Zeitgeist. Das Primat von der Strafverfolgungsbehörde hängt eben so hoch. Oder eben, wir diskutieren über Haft von Leuten, die ein Vermögensdelikt für 1'000 Franken begangen haben. Also ich meine, wenn man das jemandem erzählt, wird doch jeder auf der Straße sagen, was für 1'000 Franken soll man in Haft? Ich meine, das kostet ja, ein Tag im Gefängnis kostet mehr als das Delikt, das er begangen hat.
Und die Rechnung darf man nie machen,
nein, die ist Rechnung
mega schlimm.
Nein, die darf man nicht machen, aber irgendwo hat es Grenzen. Das Primat von der Strafverfolgung steht nicht über allem und schon gar nicht für Bagatelldelikte.
Nein, das ist sicher
und da
so.
Macht sich die Bevölkerung viel zu wenig bewusst, für was, wie schnell man in Untersuchungshaft kommt heute.
Das ist, ja, ich verstehe mega, dass man sich nicht bewusst ist, wie solange du dir das nicht passiert. Es ist ja eigentlich schön, wenn du gar keinen Kontakt hast mit so einer Situation. Das ist ja etwas Positives.
Ja, ja,
und
nein,
dann
natürlich.
Machst du dir die Gedanken nicht.
Ja, ja, aber man hat immer das Gefühl, Kuscheljustiz. Aber ich meine, das ist einfach eine komplett falsche Vorstellung. Man kennt nicht alle relevanten Akten und dann kann der Eindruck entstehen.
Ah ja, das sowieso. Es ist eben so gäbig, sich eine Meinung bilden aufgrund von einem Zeitungsartikel. Das ist viel einfacher, als wenn man die Akten kennt.
Genau, es ist ja so einfach und selber wüsste man es genau.
Ja, gut. Das geht uns doch allen manchmal so.
Ja, aber ich glaube, wenn man dann 3 Minuten nachdenkt, dann weiß man, dass es nicht ganz so einfach ist. Also, was war der Ausgang von diesem Podcast?
Ich kann mich fast nicht erinnern. Im Moment, die Anhörung morgen, ZMG.
Genau, jetzt müssen wir aber arbeiten. Also.
Schönen Abend.